So, also ich beginne mit der heutigen Vorlesung. Ich will erstmal anfangen noch mit ein, zwei Informationen hinsichtlich der Klausur, dass wir die Klausur über das Format ILIAS machen werden. Dort gibt es nämlich die Option, auch eine Online-Klausur durchzuführen. Und wir versuchen das. Ich gehe mal davon aus, dass wir auch den Raum zugewiesen bekommen. Da muss man nämlich eine über die Leerraumvergabe den Raum reservieren, den virtuellen Raum reservieren, damit es nicht zu viele Zugriffe auf das System gibt. Und Sie würden dann eine Aufforderung erhalten, an der Klausur teilzunehmen. Aber das checke ich alles noch diese Woche und würde Sie dann in der nächsten Woche darüber informieren. Es wird so oder so eine Multiple-Choice-Klausur sein. Auch darüber dann nächste Woche nochmal genauere Informationen. Im Moment habe ich vorgesehen, für jede Vorlesung jeweils vier Fragen zu stellen. Bei jeder Frage gibt es vier Antwortmöglichkeiten, von denen ist genau eine richtig. Bei denen ist genau eine richtig. Das heißt, Sie sollten auch nur eine ankreuzen. Wenn Sie mehrere Kreuze machen, zählt es automatisch dann eben als falsch beantwortet aus naheliegenden Gründen. Sie sollten aber auf jeden Fall auch ein Kreuz machen. Die Erfahrung zeigt aus der Vergangenheit von zurückliegenden Klausuren, dass es immer einige gibt, die gar kein Kreuz machen. Dann haben Sie auch nicht die Chance 1 zu 4, dann auch wenn Sie es nicht wissen, die Antwort zu haben. Wann soll die Klausur stattfinden? In der letzten Semesterwoche, optimal genau zu diesem Zeitpunkt, nämlich von 11:45 Uhr bis 13:15 Uhr. Ich gehe davon aus, dass Sie diese Zeit nicht brauchen werden. Es kann auch sein, dass ich die Zeit ein bisschen einschränke auf 45 Minuten, weil die Erfahrung lehrt. Auch ich habe ja schon häufiger Klausuren, Multiple-Choice-Klausuren gemacht, dass man länger als 45 Minuten eigentlich nicht braucht. Ich werde versuchen, auch Fragen zu finden, die Sie nicht ganz leicht googeln können. Ich weiß natürlich, dass Sie googeln können, aber es sollte eben auch eine Klausur sein, die trotzdem noch die nicht vollkommen absurd ist. Versteht sich ja von selbst. Aber wenn Sie der Vorlesung beigewohnt haben, sollten Sie die Fragen auch beantworten können. Also das ist kein Hexenwerk. All das, genauere Informationen auch schriftlich über ILIAS würde ich Ihnen über ILIAS schicken, weil ansonsten funktioniert das ja nicht mit der Kommunikation. Das geht ja nur fernmündlich oder über dieses Format und über dieses Portal. Und über dieses Portal würde dann auch die Klausur laufen. Wie genau, das würde ich Ihnen dann noch erläutern. So, das ist er, der ein wenig spitzbübisch reinschaut und so war er auch wenn die Texte nicht so sind, war das eigentlich, ich habe ihn zweimal gehört, beim Vortrag und das war außerordentlich witzig und anregend. Er hatte eine ganz hohe, Stimme. Es gibt auch ein paar Videos im Netz, wenn Sie sich das anschauen. Sprach sehr schnell und sehr pointiert und es war eine große Freude, ihm zu hören. Die Systemtheorie heute Ihnen vorzustellen, ist eine Aufgabe, die mir durchaus einigen, Respekt abnötigt, weil es eine, sagen wir so, sehr abstrakte Theorie ist und das gilt auch für die Begriffe von Nick, gleichwohl aber eine sehr wichtige. Auch sehr wichtig im Kontext von verschiedenen Geistes- und Sozialwissenschaften, die auch in den letzten Jahren relativ stark auf Niklas Luhmann und die Systemtheorie zurückgegriffen haben. Das kam eigentlich die Rezeption später als jetzt die Diskursanalyse oder die Dekonstruktion, ist aber eine, die nach wie vor auch noch von Relevanz ist und deswegen stelle ich Ihnen das auch heute vor. Interessant, bemerkenswert und zur gleichen Zeit auch ein bisschen kompliziert ist, dass man sehr viele neue Begriffe einführt oder aber bereits bekannte Begriffe neu verwendet und neu kodiert und so eigentlich in ihrer alten Form ein bisschen unkenntlich macht. Also das macht die Sache auch ein bisschen schwierig. Niklas Luhmann verband, und das ist durchaus überraschend, wird man gar nicht daran denken, weil Niklas Luhmann denkt man immer, das ist so ein zwangsneurotischer Typ, der alles in eine Ordnung bringen will. Aber ihn verband eine Wahlverwandtschaft mit Derrida, bei dem man genau das Gegenteil denkt, das ist ein Chaot, der alles durcheinander bringen will. Aber Niklas Luhmann zitiert ganz oft Derrida. Was beide verbindet, ist das Abstraktionsniveau. Gleichwohl will ich versuchen, das heute so runterzubrechen, dass es für Sie auch verständlich ist. Also ich will jetzt Ihnen keine Angst machen, sondern vielmehr ankündigen, dass ich den Versuch starten werde, Ihnen die Systemtheorie ans Herz zu legen als Theorie, also nicht als ans Herz zu legen im Sinne, dass Sie Anhängerin oder Anhänger der Systemtheorie werden sollen, sondern Ihnen ans Herz zu legen im Sinne von einer Anschaulichkeit dessen, worum es denn da überhaupt geht. Ich werde auch nur wenige zentrale Begriffe und Konzepte vorstellen, weil für mehr reicht natürlich auch nicht die Zeit. So, erst einmal höchst allgemeiner Natur. Wie kann man sich mit Niklas Luhmann beschäftigen? Wie sollen Sie sich mit Niklas Luhmann beschäftigen? Da gibt es zwei oder drei Optionen. Erstmal eine weiche und eine harte, könnte man sagen. Die weiche ist, Sie greifen zu kleinen Büchern. Es gibt von Niklas Luhmann eine kleine, ganze Reihe von kleinen Büchern, wie zum Beispiel Liebe, eine Übung. Da verbirgt sich allerdings ein theoretischerer Text, als der Titel ihn vielleicht andeutet, vermuten lässt. Da ist aber ein kleines, sehr lesbares Buch, oder auch Liebe als Passion ist auch ein Buch von Niklas Luhmann, was sehr lesenswert und auch lesbar ist. Oder auch seine Schriften zur Kunstnatur, auch das sind eher sind sehr zugängliche Texte. Oder die zweite Variante, die harte, da führt kein Weg an soziale Systeme, Grundriss einer allgemeinen Theorie vorbei. Das ist ein monumentaler 700-Seiter, der genau den Anspruch auch des Untertitels verfolgt, nämlich eine Grundlegung einer neuen allgemeinen Theorie zu leisten. Und das geschieht dort. Also das ist das eigentliche grundlegende Buch von Niklas Luhmann. Es gibt natürlich eine dritte Variante. Die dritte Variante ist Einführung zu lesen. Dazu gibt es auch eine, was auch ganz lustig ist, von Niklas Luhmann, eine Einführung in die Systemtheorie, die gibt es auch auf CD-ROM oder auf DVD als Autobahn-Universität. Also sollten Sie viel unterwegs sein, können Sie Niklas Luhmann in der Vorlesung hören. Und zwar für Tag, Woche für Woche oder jetzt auch in Corona-Zeiten rund um die Uhr. Und dann sind Sie am Ende eine Anhängerin und ein Anhänger der Systemtheorie oder auch nicht. Aber das ist sicher auch eine Variante. Was ich heute machen will, ist erstmal Ihnen einige allgemeine Überlegungen vorstellen und beginnen mit dem Einstieg in die theoretischen Abstraktionshöhlen, um das sozusagen von Luhmanns Universum mit anhand eines einzigen Beispiels, nämlich seinem Zettelkasten. Es gibt einen legendären Zettelkasten, über den er auch einen Text geschrieben hat. Der Text heißt Kommunikation mit Zettelkästen, ein Erfahrungsbericht, das steht auch auf Ilias. Und darüber werde ich sprechen. Das heißt, ich werde versuchen, Ihnen die Systemtheorie anhand seines Zettelkastens nahezubringen und zu erläutern. Erstmal zu Luhmann, ganz allgemein, und zu seinem Leben. Bei den anderen Theoretikerinnen und Theoretikern habe ich wenig über das Leben gesagt, aber bei Luhmann gibt es gute Gründe, das zu tun. Es gibt ein, wie ich finde, wirklich sensationelles Interview mit Luhmann aus dem Jahr 1985, also ist schon ganz schön lange her, in dem Journalisten der damals noch sehr renommierten Frankfurter Rundschau, das war eine linksliberale Zeitschrift, Luhmann biografische Details aus seinem Leben entlocken wollten. Und die Formulierung entlocken wollten trifft es, glaube ich, gut, weil er sagt wahnsinnig wenig und dann doch sehr viel. Luhmann steht also Rede und Antwort, macht aber aus jedem vermeintlich spektakulären Detail, zum Beispiel er war Flakhelfer mit 16 Jahren an der Front oder er hat in Harvard studiert bei dem damals sehr berühmten Soziologen Talcott Parsons, oder der aber eine ganz andere Position als er vertrat, und zwar genau entgegengesetzte, oder aus der Tatsache, dass er in einem Jahr, und müssen Sie erstmal machen oder jemanden finden, der das auch geschafft hat, promovierte, habilitierte und Professor wurde. Aus diesen ganzen relativ aufsehenerregenden Ereignissen seines Lebens macht er Nebensächlichkeiten. Das fand er nicht relevant, fand das sei eine Bagatelle, Zufallsprodukt, Kontingent, sei alles gar nicht so wichtig. Und jetzt zitiere ich Luhmann, und das sehen Sie auch hier, eine Biografie ist eine Sammlung von Zufällen. Das Kontinuierliche besteht in der Sammlung von Zufällen. Insofern kann man auch bezüglich meiner Biografie von einer Kette von Zufällen sprechen. Der politische Umbruch 1945, den ich mit offenen Augen erlebte, das Jurastudium, in dem man eine Reihe von Organisationstricks lernte und zugleich eine Art Augenmaß und dann natürlich Beschäftigung mit Parsons und Husserl, also die Zusammenschließung von Sinnanalyse und Funktionsbegriff. Ende des Zitats. Das klingt spröde und Luhmann war auch immer so ein bisschen spröde, aber trotzdem versuche ich Ihnen aus diesem Zitat, aus diesem längeren Zitat eine Reihe von Informationen vorzustellen oder etwas auszuführen, um eben deutlich zu machen, dass es relevant ist. Ja, es gibt eigentlich, würde ich sagen, drei wichtige Punkte, die man, wenn man sie etwas erläutert, dazu nutzen kann, um den Kontext von Luhmanns Theorie auch besser zu verstehen. Erstens wäre das die Umbruchssituation am Ende des Zweiten Weltkriegs, also 1945. Zweitens das Jurastudium. Und drittens die Theorie zwischen Philosophie und Soziologie. Das ist das, was er sagt. Und diese drei Bereiche sind zentral. Sie sind also die Zutaten, aus denen die Systemtheorie gebacken wird, um das mal salopp zu formulieren. Ich gehe das jetzt der Reihe nach durch. Erstens die Umbruchssituation um oder nach 1945. Die Zeit des Nationalsozialismus war natürlich für sehr viele Theorien absolut zentral. Wenn Sie beispielsweise an die kritische Theorie denken, also an Theodor W. Adorno oder Max Horkheimer, Walter Benjamin, Siegfried Krakauer und viele andere mehr. Für sie war die Shoah und der Nationalsozialismus etwas, was das Denken oder auch Jürgen Habermas, was das Denken bis zum heutigen Tag nachdrücklich prägt und was auch eine moralische und ethische Ausrichtung des Denkens vorgab. Das ist dementsprechend wurde 45 oder die Zeit war 45 auch in vieler Hinsicht eine zentrale Frage. Was passierte nach 1945? Gab es eine Aufarbeitung der nationalsozialistischen Vergangenheit und wie sah die aus und wie sollte sie aussehen? Sollte ein neues Denken einsetzen und so weiter und so weiter. Sie erinnern sich oder haben es vielleicht gelesen, dass Adorno die Shoah und das nationalsozialistische Regime als Konsequenzen verdinglichenden zweckrationalen Denkens insgesamt angesehen hatten und dementsprechend eine Kritik der westlichen Gesellschaft insgesamt vornahm. 1945 stellte dann eine Zäsur dar. Die Erfahrung der Katastrophe des Zweiten Weltkriegs wurde zum moralischen Imperativ und das ist natürlich ein Punkt, der bis zum heutigen Tag auch gilt. Sie erinnern sich vielleicht an den Historikerstreit oder haben schon mal was davon gehört, 1986, 87 zwischen Jürgen Habermas und den Historikern Nolte, Hillgruber und Stürmer, den er dann in seinem Text eine Art Schadensabwicklung vorwarf, die Bedeutung der Shoah zugunsten eines politisch nutzbaren, einheitlichen Geschichtsbildes aufzugeben. All das ist ein moralischer Imperativ, der 1985, als Luhmann dieses Interview führte, absolut zentral und omnipräsent war. Dementsprechend ist es auch kein Wunder, dass Luhmann sich mit Habermas in die Haare geriet. Da gibt es eine legendäre Debatte aus dieser Zeit. Luhmanns Auffassung war, was jetzt nun das Geschichtsbild anbetrifft, offenkundig eine ganz andere. Er blickte nämlich in der Zeit vor und in der Zeit nach 1945 letztlich nur unterschiedliche Systeme. Ich zitiere, vorher schien alles in Ordnung zu sein und hinterher schien alles in Ordnung zu sein. Alles war anders und alles war dasselbe. Das ist natürlich schon ziemlich eine heftige These und das war auch seinerzeit für die Gesprächspartner der Frankfurter Rundschau zu viel des Guten. Sie forderten Luhmann auf, die These zu präzisieren und daraufhin antwortete er, und ich zitiere ihn nochmal, vor 1945 hatte man doch gehofft, dass nach dem Wegfall des Zwangsapparates alles von selbst in Ordnung sein würde. Das erste jedoch, was ich in der amerikanischen Gefangenschaft erlebte, war, dass man mir meine Uhr vom Arm nahm und dass ich geprügelt wurde. Ich war nach 1945 einfach enttäuscht. Ende des Zitats. Was nicht heißt, dass er Nazi gewesen wäre und jetzt enttäuscht war, dass der Nationalsozialismus untergegangen war. Sondern es geht um ganz andere Dinge, nämlich um die Frage, ob jetzt eine gänzliche andere gesellschaftliche Ordnung eingezogen hätte oder nicht und welche Konsequenzen das hatte. Aus der Zeit oder aus der Erfahrung des Nationalsozialismus einen wie auch immer gearteten moralischen oder politischen Imperativ abzuleiten, wie es zum Beispiel Habermas tat. Luhmann wird fortan die Gesellschaft mit einer durchgehend leisen, aber durchaus lesbaren und wahrnehmbaren Ironie und sachlich oder vielleicht besser gesagt funktional deuten. Das ist das, was er danach macht. In seiner Theorie gibt es eigentlich keinen Platz für Utopie und eigentlich auch keine Dringlichkeit für Gesellschaftsveränderung. Das ist nicht das, was für ihn zentral ist. Es geht Luhmann zuallererst um eine Theorie der Gesellschaft, das heißt um eine Beschreibung der Funktionsweise von Gesellschaft. Das wäre der erste Punkt, 45. Zweitens das Jurastudium. Luhmann beschrieb es später, also das Jurastudium, als Erfahrung, dass die Perspektive, mit der man auf die jeweiligen Gegenstände blickt, den Gegenstand verändern. Also das heißt, die Art und Weise, wie ich etwas in den Blick nehme, hat eine Konsequenz auch auf den Gegenstand. Er erscheint anders. Und das ist aus dem Jurastudium ab. Und das können Sie sich auch ganz leicht vorstellen an einem Beispiel. Wenn also ein Staatsanwalt, ein Richter, ein Anwalt oder ein Verwaltungsbeamter oder wer auch immer oder ein Polizist sich einen Mordfall anschauen, so ergibt sich eben nie ein gemeinsames, synthetisierendes Gesamtbild, sondern immer, je nach Perspektive, eine Dominanz der jeweiligen Funktionsstelle, die ein jeder eben innehat und die eine prägende Wirkung auch auf ihren Blick und ihre Deutung hat. Also das heißt, ein Anwalt als Strafverteidiger sieht den einen und denselben Fall mit anderen Augen als ein Richter oder ein Polizist und so weiter und so weiter. Da müssen Sie nur mal einen Krimi anschauen, da haben Sie das in verschiedensten Varianten. Luhmann arbeitete, bevor er Professor wurde, als Verwaltungsbeamter und war eigentlich insgesamt vom deswegen, ich habe vorhin zwangsneurotisch gesagt, aber das kommt der Sache durchaus nahe, eher ein Bürokrat. Über sein Leben ist auch insgesamt ziemlich wenig zu berichten und sein Arbeitstag sah so aus, und es klingt schon wie ein Arbeitstag in Zeiten von Corona. Ich lese mal vor, immer noch aus dem Interview. Wenn ich nichts weiter zu tun habe, dann schreibe ich den ganzen Tag. Morgens von 8.30 Uhr bis mittags, dann gehe ich kurz mit meinem Hund spazieren. Dann habe ich noch einmal nachmittags von 14 bis 16 Uhr Zeit, dann ist wieder der Hund an der Reihe. Manchmal lege ich mich auch eine Viertelstunde hin. Ich habe mir angewöhnt, mich ganz konzentriert auszuruhen, sodass ich nach kurzer Zeit wieder arbeiten kann. Ja, und dann schreibe ich in der Regel abends noch bis 23 Uhr. Um 23 Uhr liege ich meistens im Bett und lese nur noch ein paar Dinge, die ich zu dieser Zeit noch verdauen kann. Ich will wissen, was für Luhmann so verdaulich war. Ich vermute, dass es etwas ist, was für uns zu diesem Zeitpunkt nach einem ganzen Tag des Schreibens und zweimaligen Spazierengehens mit dem Hund nicht verdaulich wäre, aber das ist ein anderes Thema. Zurück zum Zitat. Ich muss Ihnen sagen, dass ich nie etwas erzwinge. Ich tue immer nur das, was mir leicht fällt. Ich schreibe nur dann, wenn ich sofort weiß, wie es geht. Wenn ich einen Moment stocke, lege ich die Sachen beiseite und mache etwas anderes. Ich arbeite immer gleichzeitig an mehreren verschiedenen Texten. Mit dieser Methode, immer an mehreren Dingen zu arbeiten, habe ich nie Blockierung. Ende des Zitats. So schrieb Niklas Luhmann oder so produzierte er Bücher auch mit Hilfe seines Zettelkastens, der, wie wir gleich sehen werden, dem er einen nicht unerheblichen Anteil an seiner Produktivität zugesteht. Ihm widmete er den Zettelkasten, zumeist im Übrigen die Abendstunden, da fütterte er ihn. Luhmann hat über 50 Bücher fertiggestellt und weit über 100 Aufsätze geschrieben. Es gibt eine ganze Reihe von Büchern aus dem Nachlass, die gerade sukzessive erscheinen. Es gibt noch viele kleinere Texte, auch Vorlesungen, die noch nicht erschienen sind, aber ediert werden und so weiter und so weiter. Also eine wirklich außerordentlich eindrucksvolle wissenschaftliche Produktion. Sein Werk ist ähnlich planmäßig angelegt wie seine Arbeiten. Als er von der Uni, wo er unterrichtete oder wo er seinerzeit wohin er einen Ruf bekam, aufgefordert wurde, ein Forschungsprojekt zu benennen, das sollte man ja immer tun, ist heute auch nicht entscheidend anders, sah das so aus. Und das ist eine Legende. Legende nicht im Sinne von, dass es erfunden sei, sondern Legende im Sinne von legendär. Es wird immer angeführt, auch wenn es um Drittmittelprojekte geht, weil Luhmann ganz offenkundig jemand ist, der gar keine Drittmittelprojekte braucht, sondern einfach nur seinen Tagesablauf. Forschungsprojekt Theorie der Gesellschaft, Laufzeit 30 Jahre, Kosten keine. Das war sein Projekt und man muss sagen, er hat es nicht nur zu Beginn höchst konkret angegeben, sondern auch vollendet. Das ist das, was er getan hat. Auch wenn einzelne Teile der Theorie der Gesellschaft erst posthum erschienen, er hat daran gearbeitet und sie fertiggestellt. Und das ist mehr als nur bemerkenswert. Wenn man sich jetzt dieses Forschungsprojekt anschaut, die Theorie der Gesellschaft, so kann man feststellen, dass es so grosso modo aus drei Teilen besteht oder genauer gesagt sein Werk. Ich spreche jetzt erstmal über das Werk und dann über die Theorie der Gesellschaft. Wenn man das Werk anschaut, kann man feststellen, dass es aus drei Teilen besteht. Erstens eben die Theorie der Gesellschaft, sein eigentliches großes Forschungsprojekt. Dafür ist das Buch Soziale Systeme, von dem ja bereits die Rede war, sowas wie eine theoretische Grundlegung. Dann gibt es einen Hauptplaneten. Der Hauptplanet ist die Gesellschaft der Gesellschaft. Und weil er dort nämlich eben so seine Theorie des Gesellschaftssystems im Allgemeinen formuliert. Und dann gibt es Trabanten, wo es um gesellschaftliche Teilsysteme geht, die jeweils in den Blick genommen werden. Die heißen auch immer Pom 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 der Gesellschaft. Und die Reihe ist das Recht der Gesellschaft, die Wirtschaft der Gesellschaft, die Wissenschaft der Gesellschaft, die Religion der Gesellschaft, die Politik der Gesellschaft, die Kunst der Gesellschaft und schließlich das Erziehungssystem der Gesellschaft. Beim Erziehungssystem hätte er natürlich gerne Erziehung genommen, aber das ging aus semantischen Gründen nicht. Das ist der. Dazu sage ich gleich noch später noch was zur Theorie der Gesellschaft, aber das ist das Gros. Das sind auch wissenschaftlich ohne jeden Zweifel die wichtigsten Publikationen von ihm. Ein zweiter Bereich von Studien ist einem zweiten Bereich von Studien gab er den Titel Gesellschaftsstruktur und Semantik. Das ist eine ganze Reihe von Publikationen, die werden einfach immer durchgezählt. Und das sind lauter Aufsätze und das sind eher historisch einsetzende Studien zu allen möglichen unterschiedlichen Bereichen wie Liebe, Moral, Ethik, Natur, Kultur, auch bestimmten historischen Gegenständen und so weiter. Es ist sowas, was man heute als historische Semantik bezeichnen würde, wo es also um Veränderungen von Grundbegriffen im Laufe der Geschichte geht. Auch das ist zugänglicher als die anderen Texte und sehr lesenswert. Dann gibt es einen dritten Bereich, das sind von weiteren Monographien, die eher einen aktuellen Anlass hatten, häufig sind eher politisch-soziale Analysen. Da geht es um Risiko, Soziologie des Risikos, Realität der Massenmedien oder auch ökologische Kommunikation von 86. Das war die Zeit, als die ökologische Bewegung überhaupt zum ersten Mal aufkam. Da hat Luhmann gleich da ein Buch darüber geschrieben, womit er sich damals nicht sehr viele Freunde gemacht hat seitens der ökologischen Bewegung. Aber das ist ein anderes Thema. Ich konzentriere mich heute auf den ersten Teil und überlasse Ihnen gegebenenfalls die Lektüre der anderen Bücher und beschränke mich auch auf einige wenige Punkte. Ich hatte ja Ihnen versprochen, anhand dieses Interviews ihn als Denker zu charakterisieren und zu historisieren. Es fehlt natürlich noch der dritte Punkt, nämlich die Referenztheorien zwischen Soziologie und Philosophie. Und damit sind eigentlich nur zwei Bereiche benannt, also da benennt Luhmann nur zwei Bereiche unter vielen. Was Luhmanns Theorie nämlich auszeichnet, ist, dass sie auf sehr originelle Weise Anleihen bei Fremdtheorien macht, die dann eingebaut werden in das eigene Theoriemodell und häufig gar nicht mehr so richtig zu erkennen sind. Und dazu gehören, und das ist wirklich super interessant, auch Theorien der Biologie, nämlich dort die konstruktivistische Theorie von Umberto Maturana. Oder auch die Kybernetik von Heinz von Förster, aber auch die Mathematik in Gestalt eines Mathematikers George Spencer Brown oder die Ethnologie und da vor allen Dingen die funktionalistische Theorie von Malinowski und vieles andere mehr. All das übernimmt er und bastelt es in seine Theorie ein. Das hat alles auf den ersten Blick relativ wenig mit Soziologie zu tun. Und in der Tat ist auch Luhmann der Auffassung oder war Luhmann der Auffassung, dass die Soziologie nicht nur ein Theoriedefizit hat, sondern auch eine völlig falsche Position eingenommen hat, indem sie Gesellschaften von außen beschreibt. Sei aufzugeben, man müsse sie von innen beschreiben. Und das ist die Position von Husserl. Erinnern sich an Gadamer, da sind wir im Bereich dessen, worum es hier geht. Also das heißt, wir sind immer in einem Sinnhorizont, stehen immer in einem Sinnhorizont und können dem nie entkommen. Wir sind immer schon Teil eines hermeneutischen Zirkels, dem wir gar nicht entkommen sollen. Das ist auch systemtheoretisch übertragen jetzt die Position von Luhmann. Wir sind immer schon Teil einer Lebenswelt, immer schon Teil eines Systems. Dazu später mehr. So, ich komme zum Zettelkasten. Das ist dieses mythische Ding. Da gibt es eine lange, lange, lange Geschichte, die auch ziemlich abstrus ist. Es hat auch was mit Erbstreit zu tun. Luhmann hatte nämlich eine Tochter und zwei Söhne. Und er war etwas wenig präzise bei seinem Testament, wenn ich so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern darf. Ich war mal Lektor bei Suhrkamp und auch für das Werk unter anderem von Luhmann zuständig. Und hatte da auch mit der Tochter zu tun und hat auch dann mit verschiedenen Publikationsfragen von Luhmann zu tun. Das war im Testament, wurde vorgesehen, dass zwischen dem Werk und den Immobilien unterschieden wurde. Die Frage ist nur, was ist jetzt ein Zettelkasten? Ist der Werk oder Immobilie? In dem einen Fall würde es zur Tochter gehen, nämlich wenn es Werk ist. Wenn es Immobilie ist, würde es oder Haus und Inhalt würde es zu den Söhnen gehen und darauf pochten sie auch, weil sie meinten, es seien Möbel. Und haben es im Übrigen einer Nacht- und Nebelaktion den Zettelkasten auch mal geklaut. Der musste dann erstmal wieder befreit werden, nachdem er gewissermaßen wissenschaftlich in Geiselhaft genommen wurde. Heute steht er im CIF in Berlin, in Bielefeld, da gehört er auch hin und wird wissenschaftlich aufgearbeitet, digitalisiert und dann können Sie den auch genauer studieren. Das ist vermutlich eines der mythischen, interessantesten, aber auch bemerkenswertesten Wissensdinge im 20. Jahrhundert. Es gibt dazu einen Haufen Publikationen, auch über Zettelkästen und so. Das ist ein super interessantes Thema. Wir sprechen ganz konkret von 24 Kisten. Sie sehen hier mit insgesamt 90.000 Zetteln, also das ist schon ein Haufen Holz, die Luhmann über 40 Jahre hinweg angefertigt hatte. Er war der Auffassung, dass der Zettelkasten so etwas, wir sind auch in der Zeit vor dem Computer, nicht? Also als er angefangen hat, ist auch sowieso klar, er meinte, der Zettelkasten sei ein Objekt, das Bücher schreibt. So formuliert es auch Niklas Luhmann. Ich zitiere, ich denke ja nicht alles allein, sondern das geschieht weitgehend im Zettelkasten. Also das Denken im Zettelkasten ist die Formulierung, die natürlich super ist. Hier sehen Sie ihn auch nochmal. Mit dem Zitat, so sieht er aus. Also eigentlich ganz bescheiden, aber ein super, super Teil. Ich will Ihnen nun Grundzüge der Systemtheorie Luhmanns anhand des Zettelkastens vorstellen. Also ihn als Beispiel zu nehmen und als Wissensding verstehen, als Wissensding, das zur gleichen Zeit eine Theorie vorstellt oder vorstellbar macht. Und das geschieht in zwei Schritten. In einem ersten beschränke ich mich auf allgemeine Anmerkungen Luhmanns aus dem bereits angeführten Interview. Und in einem zweiten nehme ich dann einen Referenztext dazu, der ein bisschen abstrakter ist. In dem bereits erwähnten Gespräch berichtet er über den Beginn des Zettelkasten. Und ich zitiere ausführlich, und Sie haben auch das Zitat hier. Ich habe den Zettelkasten aus der simplen Überlegung heraus angefangen, dass ich ein schlechtes Gedächtnis habe. Zunächst einmal hatte ich Zettel in Bücher gelegt, auf die ich mir Notizen machte. Auf diese Weise gingen die Einbände der Bücher kaputt. Können Sie sich vorstellen, wenn man da ganz viele Zettel reinlegt, dann blähen die sich auf und fallen dann auseinander. Dann habe ich mir mit Mappen geholfen. Als die jedoch dicker wurden, fand ich nichts mehr mit ihnen. Ab 1952 oder 1953 begann ich mit meinem Zettelkasten, weil mir klarer wurde, dass ich für ein Leben planen müsse und nicht für ein Buch. Ende des Zitats. Das war natürlich ein Statement, das auch seine Gesprächspartner von der Frankfurter Rundschau so super fanden. Und deshalb hakten sie gleich nach. 1952, 53 war nämlich Luhmann 25 Jahre alt. Also fast so etwas älter, als sie jetzt sind. Und deshalb fragten sie ihn, mit 25 war ihnen klar, dass sie für ein Leben planen müssten. Und Luhmann antwortete, ja, ich wollte Wissen ansammeln und mir Kombinationsmöglichkeiten erschließen. In gewisser Weise ist so der Zettelkasten, damals, in gewisser Weise ist so der Zettelkasten eine Reduktion zum Aufbau von Komplexität. Wenn ich etwa ein Buch lese, gehe ich folgendermaßen vor. Ich habe immer einen Zettel zur Hand, auf dem ich mir die Ideen bestimmter Seiten notiere. Auf der Rückseite halte ich die bibliografischen Angaben fest. Wenn ich das Buch durchgesehen habe, dann gehe ich diese Notizen durch und überlege, was für welche bereits geschriebenen Zettel wie auswertbar ist. Ich lese also immer mit einem Blick auf die Verzettelungsfähigkeit von Büchern. Vielleicht handelt es bei mir da einfach um einen Sammeltrieb. Wenn ich nun mit meinem Zettelkasten Theorien formuliere, dann bin ich dennoch nicht der Überzeugung, dass dies die Vorbereitung für eine richtige Realitätswahrnehmung ist, sondern höchstens für eine Wahrnehmung, von der dann Folgeentscheidungen abhängen, die, wenn sie falsch sind, wenigstens richtig falsch sind. Insofern konstruiert die Theorie ihre eigene Nichtbeliebigkeit in sich selbst. Die gängigen wissenschaftstheoretischen Vorschriften, die festlegen, wie man denken muss, sind für mich schwer zu akzeptieren. Ende des Zitats. Das ist vielleicht ein bisschen dunkel, deswegen will ich es auch noch mal genauer erläutern. Drei Dinge scheinen mir hier wichtig zu sein. Erstens, der Zettelkasten folgt einem Plan oder genauer gesagt, er ist die Umsetzung eines Plans. Und dieser Plan schließt nicht nur das Leben, sondern die gesamte verzettelte Welt mit ein. Sie werden Teil des Kastens. Anders kann es gar nicht funktionieren mit anderen. Der Zettelkasten wurde mit dem Ziel begonnen, sukzessive erweitert zu werden und dann ganz planmäßig, und zwar von Anfang an planmäßig, die komplette intellektuelle Arbeit einzuschließen, um sie dann in Theorie zu überführen. Das war das Ziel. Dabei bildete der Zettelkasten ein umfassendes System, bei dem man, und das ist dann auch für die Theorie von Luhmann entscheidend, zwischen System und Umwelt unterscheiden kann, zwischen System und Umwelt. Eigentlich gibt es nämlich kein Außen des Zettelkastens, das sagt ja auch Luhmann. Alles, was dort im Kasten erscheint, findet sich nur, weil es in die Kategorien des Systems übersetzt werden kann oder übersetzt worden ist. Ansonsten würde dort keinen Einzug erhalten. Die Umwelt, also alles, was um den Zettelkasten herum ist, die gesamte intellektuelle Welt, alles, was sonst noch in Büchern steht und so weiter, ist nur dann relevant und ist überhaupt nur relevant, insofern sie die begrifflichen Filter passiert hat, insofern sie also Teil des Systems geworden ist. Ansonsten taucht sie gar nicht auf. Ansonsten wäre sie auch für das System, sprich für den Zettelkasten, ohne Informationsgehalt. Da hätte es einfach nichts zu suchen. Da macht es wenig Sinn, die Fußballresultate aus dem Jahr 1986 einzuspeisen oder irgendwelche Songs von seiner Lieblingsplatte, auch wenn er die super findet oder sowas, die haben in einem Zettelkasten nichts zu suchen, es sei denn, es gibt eine Kategorie, wo sie hineinpassen. Das ist aber zur gleichen Zeit System und Umwelt, eine der absolut zentralen Unterscheidungen von Luhmann. Das ist auch das, was Sie sich auf jeden Fall merken sollten. In Begriffen des Zettelkastens gesprochen wäre das, der Zettelkasten ist ein geschlossenes System, das mit ganz strikten Regeln operiert, also das bestimmte Regeln hat, was hineinpasst, was nicht hineinpasst, und dann alles Gegebene, Gelesene und Gedachte, also alles das, was Luhmann unterkommt, auf seine Verzettlungsfähigkeit überprüft und dann einspeist. Herr von Köhler hat gerade etwas gechattet. Das Problem ist, dass ich den Chat nie sehen kann. Ich beantworte es nachher, glaube ich, am Ende. Das ist, weil ich sehe gerade jetzt das nicht. Ich mache es aber nachher. Zweitens, damit ergibt sich das, was Luhmann als Reduktion zum Aufbau von Komplexität bezeichnet. Reduktion zum Aufbau von Komplexität, auch das hatte ich ja bereits zitiert. Das ist ein zweiter ganz zentraler Gedanke für die Systemtheorie. Luhmann geht nämlich davon aus, dass die heutige Welt, die Welt der Moderne oder Postmoderne, so komplex geworden ist, dass sie Handlungen nur noch dadurch möglich macht oder möglich lässt, indem sie Komplexität reduziert, indem Komplexität reduziert wird. Luhmann bringt das in die Formel, um handeln zu können, ist es notwendig, Komplexität zu reduzieren. Also Sie können sich nicht erstmal 34 Tage darüber nachdenken, welche Auswirkungen eine Handlung XYZ für verschiedene andere Dinge hat. Das funktioniert nicht. Sie können also unmöglicherweise sämtliche Konsequenzen oder Voraussetzungen einer Handlung bedenken oder auch nur erkennen. Das ist ein Phänomen der Moderne. Deshalb muss man Komplexität reduzieren. Und das geschieht durch das, was Luhmann funktionale Differenzierung nennt. Funktionale Differenzierung bedeutet, Systeme filtern gewissermaßen die Fülle an möglichen Informationen, die immer zur Verfügung steht, durch eine zentrale Unterscheidung, die das für sie anzeigt, was für sie relevant ist. Also das heißt, alle Informationen der Umwelt werden gescannt, mit Hilfe einer zentralen Unterscheidung, und dann sieht man, passt das für das System oder passt das nicht für das System, ist das System relevant, nicht systemrelevant. Der Rest wird dann einfach rausgefiltert und gar nicht wahrgenommen. Das ist das, was mal, was Luhmann-System als Reduktion von Komplexität bezeichnet, oder das ist das Ergebnis der funktionalen Differenzierung. Mit anderen Worten, die Wirtschaft, das sind die Beispiele, die Luhmann ja auch hat, also die Wirtschaft nimmt nur das wahr, was mit Geld zu tun hat, alles andere ist für die Wirtschaft irrelevant. Die Wissenschaft nur das, was zentral für die Forschung ist, alles andere wird rausgefiltert und so weiter und so weiter. Das Recht nur das, was mit Gesetzen zu tun hat, Wissen, und so kann man das System für System durchdeklinieren. Dadurch kommt es insgesamt zur Ausbildung eines Systems, das erstmal Komplexität reduziert, dann aber mitunter auch Komplexität steigern kann, indem es nämlich im Rahmen des Systems dann Binnendifferenzierung einführt, um funktional zu sein. Also mit anderen Worten, erst wird die Komplexität des Systems der Umwelt reduziert, aber nach innen hin im Rahmen des Systems wird sie dann gesteigert. Also, das Rechtssystem kann zum Beispiel komplexer werden, indem neue Straftaten definiert werden, indem neue Verfahrenswege zugelassen werden oder neue Beweismittel integriert werden und so weiter und so weiter. Systeme können also durchaus komplexer werden, müssen es aber nicht unbedingt. Sie können auch einfacher werden. Da gibt's auch durchaus alle möglichen Richtungen. Denken Sie zum Beispiel an das Recht wenn wir beim Recht bleiben, an das Recht in Diktaturen. Das wird deutlich einfacher, aber natürlich nicht besser. Auf den Zettelkasten übertragen. Ich spreche ja vom Zettelkasten. In den Zettelkasten geht nur ein, was ich eben aus der Fülle an möglichen Informationen als systemrelevant, als für den Zettelkasten relevant erweist. Luhmann schreibt natürlich eben nicht alle Bücher komplett ab. Das macht ja gar keinen Sinn und notiert auch nicht alle Gedanken, die ihm dabei kommen oder die im Laufe eines Tages durch den Kopf gehen. Da ist ja auch ein Haufen Unsinn dabei oder auch Gedanken, die nicht relevant sind, indem er zum Beispiel da an den Hund denkt oder was er einkaufen soll oder was er abends zum Abendessen haben möchte oder und so weiter. Das ist alles nicht relevant, sondern es kommt nur das hinein, was verzettelungsfähig ist. Das heißt, was durch das System und durch die Kategorien erkannt werden kann. Für den Zettelkasten gibt es nur eine Welt, insofern diese für ihn, den Zettelkasten, beobachtbar ist. Drittens, das ist auch nochmal ein ganz zentraler Punkt, überhaupt für die Systemtheorie, und das wird in dem Gespräch vielleicht ein bisschen kryptisch formuliert. Dort heißt es, dass es nicht um Realität, sondern um Wahrnehmung geht. Und diese letztlich zur Konstruktion einer Nichtbeliebigkeit führe. Das kann man so nicht verstehen, denke ich. Aber das schließt hier an den letzten Punkt an. Das System, also hier der Zettelkasten, kann nur sehen, was es mit Hilfe seiner Unterscheidung überhaupt beobachten kann. Alles andere nimmt es nicht an. Das meint Wahrnehmung. Also Wahrnehmung heißt filtern. Systeme bestehen aus Kommunikation. Das ist die zentrale Idee. Systeme bestehen aus Kommunikation und Kommunikation bestehen aus Beobachtung. Die Realität ist daher eine Durchwahrnehmung, genauer eine durch eine unterscheidende Beobachtung konstruierte. So funktioniert das bei Luhmann. Wenn Luhmann nun sagt, dass eben, wenn das alles nun falsch ist, dann sei es eben aber richtig falsch, so ist das eben zutreffend, aber ironisch zutreffend. Denn der Zettelkasten konstruiert eben eine Beobachtung mittels interner und das sind eben nicht beliebige Unterscheidungen, die aber natürlich eben von den Filtern, von den Regeln, von den Kategorien des Kastens abhängen. Also andere Regeln, Kategorien, Ordnung und so weiter würden natürlich andere Filter darstellen und damit käme am Ende auch was anderes dabei heraus. In dem Textkommunikation mit Zettelkästen, ein Erfahrungsbericht, ergänzt Luhmann noch ein paar weitere Punkte. Ich erwähne nur die wichtigsten. Auch bei Zettelkästen und bei seinem natürlich ganz besonders, kommt es darauf an, Differenzen zu markieren und Distinktionen, also Unterscheidungen, festzuhalten. Nur so kommt es, sagt Luhmann, überhaupt zur Information. Information bedeutet immer Unterscheidung, Distinktion, Differenz. Dieser hat beim Zettelkasten natürlich eher eine apparative Seite, also es ist eben auch ein Ding, das man bewegen kann, oder eine institutionelle. Man muss also fortwährend neue Zettel bilden, aber diese mit anderen Zetteln vernetzen. Sonst macht das ja gar keinen Sinn. Nur so funktioniert das System. Das ist natürlich nicht nur das Prinzip beim Strukturalismus und Derrida, also immer wieder neue Zettel einführen, vernetzen, aber auch Unterscheidungen einführen, sondern auch eine der Grundideen der Systemtheorie von Luhmann. Alles beginnt mit Unterscheidung. Draw a distinction. Das schreibt Luhmann ungefähr 20 Millionen Mal in seinen Büchern. Das ruft Luhmann uns auch fern zu. Damit beginnt Kommunikation. Unterscheiden. Draw a distinction. Das ist eigentlich ist eine Unterscheidung von Spencer, ist ein, also, von Spencer Brown. Das taucht hier immer wieder auf. Zettelkästen sind also eine Kombination von Ordnung und Unordnung, von Kontinuität und Zufall. Auch der Zufall muss in das System eingebaut werden, damit sich das System überhaupt fortentwickeln kann, sagt Luhmann. Sonst wäre von Anfang an ja bereits alles festgelegt. Beim Zettelkasten geschieht das durch ein System, das ein Vergleichsschema besitzt. Sie müssen ja auch was wiederfinden und Kriterien der Einordnung haben, sonst kann das gar nicht funktionieren, aber das nicht gänzlich redundant arbeitet. Man kann es auch ganz konkret sagen. Irgendwann spuckt der Zettelkasten, wenn er voll genug ist, wenn er nur wenige Zettel hat, funktioniert es natürlich nicht, aber irgendwann spuckt der Zettelkasten Karten mit Notizen aus, die Sie vielleicht so nicht erwarten oder die auch Luhmann nicht erwartet hat, deren Informationsgehalt aber beträchtlich ist. Also das heißt, es hat sich dort, haben sich dort bereits so viele Informationen angehäuft zu bestimmten Einträgen, dass man überrascht ist, etwas zu finden, was man dort nicht erwartet hatte, und das gibt einem zu denken. Und es stimmt im Übrigen, ich habe früher auch einen Zettelkasten gehabt. Irgendwann kann man sich dann nicht mehr daran erinnern und bringt dann Dinge zusammen, die man sonst nicht zusammengebracht hätte. Der Zettelkasten ist da, sagt Luhmann, eben so was Art Zweitgedächtnis, ein alter Ego, das denkt, obwohl es natürlich nicht denkt. Zettelkästen denken nicht. Luhmann sagt aber, der Zettelkasten denkt, weil Systeme denken. Und das ist hier die Botschaft: Systeme denken. Dementsprechend, wenn der Zettelkasten ein System ist, denkt auch er. Wir haben es also beim Zettelkasten mit einer offenen Ordnung zu tun, die sich der Gedankenentwicklung anpassen kann. Das heißt, die sich auch fortwährend verändert. Auch der Zettelkasten ist nicht statisch, sondern ist dynamisch. Durch das Netz an Verweisungen kann das System Komplexität erzeugen. Je mehr Verweisungen vollzogen werden, umso komplexer wird es. Und zur gleichen Zeit kann es aber auch Komplexität reduzieren durch die verschiedenen Kategorien und Stichworte. Und es kann überraschen. Das ist natürlich auch für Kommunikation wichtig. Kommunikationen müssen überraschend sein. Wer oder was baut diese Zufälle ein, sage ich auch nachher. Zufälle entstehen durch das System selber, also durch den Zettelkasten selber, indem man eben dort zufällig auch etwas findet, was man dort nicht erwartet hatte. Ich gehe nachher nochmal auf die Fragen ein. So, Sie haben bereits anhand des Zettelkastens, hoffe ich, eine knappe Definition dessen gesehen, was Luhmann als Systeme versteht oder als System versteht. Ich will das nochmal wieder aufnehmen, wiederholen und etwas ausbuchstabieren. Entscheidend ist die Differenz zwischen System und Umwelt. Das ist das, was ich anhand des Zettelkastens auch versucht habe zu erläutern. Es klingt wahnsinnig abstrakt und es ist natürlich auch ganz abstrakt, weil nämlich Systeme, und das ist eine Art der Abstraktion, wenn Sie so wollen, eine Grenze ziehen zwischen sich und der Welt, die sie umgibt. Und diese Grenze entscheidet fortan darüber, was für das System relevant ist und was für das System irrelevant ist. Also diese Grenze ist eine Art Filter, durch den alles, was das System beobachtet, dann durch muss. Also das anders kann es nicht funktionieren. Und dieser Filter entscheidet erstens, ob das, was hier beobachtet wird, überhaupt systemrelevant ist. Und dann zweitens, welche Bedeutung es für das jeweilige System hat. Also das heißt, der erste Schritt, alles wird weggefiltert, was nicht relevant ist. Und der zweite Schritt, wenn etwas relevant ist, ist die Frage, wie ist es relevant und wie muss ich das einspeisen? Systeme haben deshalb immer die ganze Welt in den Blick. Das ist eben die Umwelt. Die Umwelt ist immer die ganze Welt, nehmen aber nur das wahr, präzise war, was für sie relevant ist. Alles andere wird eben weggefiltert. Nur so kann eben diese immense Komplexität der Wirklichkeit, die es eben gibt, in Information und in Kommunikation verwandelt werden. Und dann sagt Luhmann in dem Gespräch und dem Text etwas ganz Wesentliches und eher beiläufiges, tut er das. Gesellschaft und Systeme bestehen nur aus Kommunikation. Das bedeutet eben auch, dass Systeme Umwelt immer in Kommunikation verwandeln. Alles, was Umwelt ist, muss in Kommunikation verwandelt werden, in Sprache, wenn Sie so wollen, wobei Sprache alles Mögliche bedeuten kann, weil es ansonsten nicht verständlich ist und auch nicht kommunizierbar ist. Und das ist nur möglich, indem Systeme eben Informationen produzieren und eben Umwelt in Informationen verwandeln, sonst ist Kommunikation unmöglich. Der Filter, der die Grenze des Systems darstellt für bei Luhmann, dient daher so als ein Instrument der Codierung. Also das heißt, er ist da, um die Umwelt in Informationen zu übersetzen. Alles wird in Unterscheidung übersetzt, so macht es, so will es Luhmanns Theorie, die das System eben auch verstehen kann und mit denen es arbeiten kann, mit denen es operieren kann. Systeme sind in sich geschlossene Gebilde, die aus Kommunikation bestehen. Das ist wirklich ganz zentral. Systeme bestehen ausschließlich aus Kommunikationen und nicht mehr. Die aus Kommunikationen bestehen und die die enorme Komplexität der Umwelt in eine Systemsprache übersetzen, die diese Komplexität eben reduziert. Man kann eben nicht immer alles wahrnehmen. Das ist unmöglich, sondern muss, um überhaupt etwas wahrnehmen zu können und sinnvoll wahrnehmen zu können, auswählen. Und das geschieht bei Systemen durch Filter, mit denen sie die komplexen Phänomene durchkennen. Man könnte auch sagen, dass sie so eine Art Fühler sind. Und das ist auch eine Formel, die sich bei Luhmann immer wieder findet. Man könnte auch sagen, dass sie so eine Art Fühler sind, mit denen sie die Umwelt abtasten und nur das wahrnehmen, was sie eben wahrnehmen können. Ich nehme ein Beispiel, um Ihnen das zu erläutern, aus der Biologie. Ich habe sie, glaube ich, auf der nächsten Folie. Fieses Tier mit Zecke. Das ist ein berühmtes Beispiel aus der Biologie, weil es dort dazu auch eine Theorie gibt, nämlich von Uexküll. Das ist die Uexküllsche Zecke. Für eine Zecke besteht die Umwelt nämlich nur aus drei systemrelevanten Daten. Sie hat also drei Fühler oder Filter, mit denen sie die Umwelt abtastet. Oben, unten. Warm, kalt, Buttersäure, ja, nein. Das sind die Filter, das ist die ganze Welt der Zecke. Oben, unten, weil sie auf den Baum oder den Busch hinauf muss. Warm, kalt, ist es, wenn etwas Warmes unten ist, ist es gut, dann ist es ein mögliches Beutetier. Buttersäure, ja, nein, ist natürlich ein zentraler Punkt, weil es alle möglichen Sachen auch warm sein können, aber die für die Zecke nicht relevant sind. Will die Zecke für den Fortbestand des Systems, und das ist hier ganz biologisch gemeint, also nämlich für den Fortbestand ihrer Art sorgen, sollte sie sich und tut es auch auf diese Filter konzentrieren. Alles andere ist für sie also irrelevant. Das ist die Welt der Zecke. So oder so ähnlich funktionieren Systeme. Zwei weitere Elemente, bevor ich diese Flasche. Abstrakte Theorie, es geht eben nicht nur um Zecken, sondern um ungleich komplexere Dinge, an einem Beispiel verdeutliche. Erstens, Luhmann geht davon aus, dass es eine funktionale Differenzierung insgesamt zu beobachten ist, durch die Gesellschaften Subsysteme ausbilden, die jeweils in sich geschlossen und autonom sind und unterschiedliche Aufgaben wahrnehmen. Mit anderen Worten, innerhalb der großen Gesellschaft gibt es lauter Subsysteme, die sich für einen bestimmten Bereich verantwortlich fühlen oder die auch für einen bestimmten Bereich verantwortlich sind, aber zu den anderen Bereichen wenig Kontakt haben. Das sind lauter Subsysteme. Nur so können moderne Gesellschaften mit der gesteigerten Komplexität klarkommen, indem sie eben mit funktionaler Differenzierung Teilsysteme ausbilden. Die Gesellschaft als Ganzes kann das nicht leisten. Auch da wäre zum Beispiel einiges zur Corona-Krise zu sagen, weil die Corona-Krise auf eine sehr besondere Art und Weise für verschiedene Systeme eine Herausforderung darstellt und auch von diesen Systemen sehr unterschiedlich wahrgenommen wird. Das wäre dann die Umwelt. Und was die Systeme daraus machen, wäre das System theoretisch Relevante. Die Gesellschaft bildet auch, und das ist zentral, kein übergeordnetes System nach Luhmann, das jetzt diese verschiedenen Einheiten, die verschiedenen Subsysteme koordinieren, oder ihnen gemeinsame Regeln geben würde. Es gibt für ihn keine übergeordnete Einheit, auch die Moral nicht, auch die Religion nicht, auch die leisten das nicht mehr oder längst nicht mehr in modernen Gesellschaften. Systeme sind große Einheiten, wie zum Beispiel die Wirtschaft, die Religion, Sie haben es ja gesehen, die Politik, die Kunst, aber auch durchaus kleinere wie ein Skatclub oder ein Fußballverein, eine Familie oder eine Schulklasse. All das sind Systeme mit ihren eigenen Regeln und ihren eigenen Filtern. Sie haben alle benennbare Regeln, Kommunikationsformen oder Codes, die sie sich selbst gegeben haben und mit denen sie sich eben auch von der Umwelt absetzen und abgrenzen. Für jedes einzelne System ist alles, was eben nicht Teil des Systems ist, Umwelt. Und das ist erstmal die ganze Welt, aber die ist nur in ganz kleinen Teilen dann für es relevant. Diese Systeme beobachten eben nicht nur die Umwelt, sondern vor allen Dingen auch sich selbst. Sie bilden jeweils eine abgeschlossene Einheit, die nach innen hin komplex organisiert ist und auch Komplexität durchaus steigern kann und fortwährend sich selbst beschreibt. Das ist eine weitere Wolte des Luhmannschen Systems. Der Fortbestand von Gesellschaften und Systemen ist also abhängig davon, dass die Systeme funktionieren. Sie müssen funktionieren, wenn sie nicht funktionieren und kollabieren, hat es auch Konsequenzen für andere Systeme. Und sie sollen für ihren eigenen Fortbestand und Erhalt sorgen. Deshalb müssen sie flexibel sein, auf die Umwelt reagieren können und zur gleichen Zeit nach innen operationabel sein. Das heißt, über Operationsmöglichkeiten verfügen, mit denen sie sich als Kommunikation organisieren. Und das ist das, was ich eben versucht habe zu beschreiben. Zweitens, ein letzter Schritt, bevor es dann konkreter wird. Ich habe am Ende noch ein Beispiel, um es nochmal zu verdeutlichen. Hier haben Sie erstmal eine Übersicht, in der Niklas Luhmann zeigt, welche Regeln die Funktionssysteme in der Gesellschaft ausgebildet haben. Das können Sie in Ruhe nochmal zu Hause nachlesen. Ich will da gar nicht ins Detail gehen. Also Sie sehen immer die unterschiedlichen Bereiche, das Funktionssystem, dann kommt der Code, das Programm, das Medium und die Funktion. Sie sollten sich, und das müssen Sie sich gar nicht merken, Sie sollten sich an eines erinnern, das ist, glaube ich, das Entscheidende, dass Gesellschaften und Systeme vor allen Dingen eines sind, nämlich Kommunikation. Und Kommunikation hat bestimmte Regeln und hat bestimmte besteht aus verschiedenen Komponenten, also hier Codes, Programm, Medien und Funktionen. Und die kann man dementsprechend auch unterscheiden. Luhmanns Werk ist letztlich der Versuch, die hier skizzierten Regeln, also in dieser Tabelle, auszubuchstabieren. Und ich will das aber nicht in dieser detaillierten Form machen, sondern anhand eines Beispiels, nämlich der Katastrophe in Fukushima. Da war ich im Übrigen damals, also nicht in Fukushima, sondern ich war damals in Japan. Ich war mal nur eine Woche in Japan und mitten in dieser Woche gab es den GAU in Fukushima. Das hatte auch ziemlich viele erhebliche Konsequenzen in Tokio, aber das wäre jetzt eine andere Geschichte. Da käme ich jetzt doch sehr weit von Luhmann weg. Es gab in einem fernen Land auf der anderen Seite der Erde eben ein GAU, den größten anzunehmenden Unfall in Fukushima. Dieser hatte, das wissen Sie, massive Auswirkungen in Japan, aber er hatte eben auch Auswirkungen für Deutschland und für die ganze Welt. Ich hoffe, dass Sie sich noch daran erinnern können, welches Erdbeben es gab damals, das politische Erdbeben es gab. Und das ist das, was ich jetzt versuche zu beschreiben oder was ich versuche, systemtheoretisch zumindest mal kurz anzudeuten, wie das funktionieren kann. Jedes der Systeme, das die Luhmann hier aufführt, beobachtet natürlich den GAU, das ist alles Umwelt, nimmt ihn aber nur insofern wahr, als diese Ereignisse für das System relevant sind. Ein und dasselbe Ereignis. Es gibt immer die gleiche Katastrophe, wird also in unterschiedliche Codes übersetzt oder genauer gesagt aufgrund bestimmter Codes zu einem unterschiedlichen Phänomen. Ein jedes System macht, Sie erinnern sich, Polyperspektivismus aus dem gleichen Gegenstand etwas anderes, weil der Gegenstand anders beobachtet wird. Für die Politik, die kennt den Code Opposition und Regierung, ging es darum, an der Macht zu bleiben. Ganz banal, die regierende Partei, CDU, CSU und FDP, ja, damals gab es noch die FDP, die CDU, CSU und FDP hatte strategisches Interesse an der Macht zu bleiben und hat damals entschieden, aus der Atomkraft auszusteigen, was jetzt nun lange Zeit definitiv nicht die politische Position dieser beiden oder dieser drei Parteien war. Dadurch verschiebt sich aber zur gleichen Zeit, verschiebt sich das Feld der Programme, also das heißt der politischen Ideologien und Ideen, was jetzt hier zugunsten eines Machterhalts neu justiert wird. Das war natürlich eine der zentralen Fragen der Grünen. Die Grünen haben für den Atomausstieg gekämpft. Was machen aber die Grünen, wenn die CDU, CSU das plötzlich zu ihrer eigenen Sache machen? Das ist ein Phänomen, das sie gerade ja auch in verschiedener Hinsicht auch beobachten können. Dementsprechend mussten alle Parteien plötzlich dann sich neu organisieren und das System wurde insgesamt neu aufgestellt. Die Wirtschaft interessiert das erstmal gar nicht. Diese Katastrophe, sie hat andere Codes, die sind für sie nicht relevant. Der Code ist haben oder nicht haben. Das heißt, sie interessiert sich dafür, welche Auswirkungen der GAU auf die eigene, die japanische und die Weltwirtschaft hat, ob der Yen steigt oder nicht, ob man Verflechtungen hat, ökonomischer Art oder nicht und so weiter. Wenn das der Fall ist, dann ist es relevant, ansonsten ist es nicht relevant. Die Wissenschaft interessiert das auch nicht unbedingt, oder sie ist nur dann berührt, wenn es um soziale Auswirkungen geht, die erforscht werden in der Politikwissenschaft oder Atomphysik oder andere Dinge. Die Wissenschaft hat eben neue Erkenntnisse zu produzieren, die ganz unabhängig von anderen Systemen sind. Und dementsprechend hat sie vor allen Dingen den Regeln des eigenen Systems zu folgen. Und die Frage ist, ob das hier relevant ist oder nicht. Das Erziehungssystem ist tangiert, wenn es darum geht, Lehrpläne zu erarbeiten. Und diese wären beispielsweise neu auszurichten, wenn ein Atomausstieg beschlossen wird. Und das ist ja geschehen. Oder wenn plötzlich auf nachhaltige Energien gesetzt wird. Und dann ist es eben nicht nur ökonomisch oder ökologisch relevant, sondern auch eine nachhaltige Weitergabe des Wissens im Unterricht, auf das es eben auch ankommt. Oder die Religion beobachtet auch den GAU und kann daran erinnern, dass Wissenschaft nur vorläufig ist und nicht mit der göttlichen Schöpfungsordnung konfligieren soll oder was auch immer. Man könnte das jetzt durchdeklinieren und auch differenzieren und so weiter. Das will ich gar nicht tun. Entscheidend ist hier, dass Sie sehen, wie Systeme funktionieren. Sie schauen vor allen Dingen auf sich. Sie halten sich für das wichtigste System gegenüber allen anderen. Sie beobachten sich und ihr Funktionieren. Sie beobachten sich und ihr Funktionieren und bilden dann eben Kommunikationen aus, mit denen Sie in drei Schritten, nämlich Information, Mitteilung und Verstehen, auf das Ereignis jeweils reagieren. Und sie tun das sehr unterschiedlich und jeweils spezifisch. Jedes dieser Systeme ist eben ein Teilbereich der Gesellschaft, für das es eine übergeordnete Ordnung gar nicht gibt. Dementsprechend hat jedes System eben auch seine eigenen Codes, ein eigenes Programm und einen eigenen Geltungsbereich. Nicht mehr und nicht weniger. Für die Systemtheorie gibt es, und das ist wichtig, keine Präferenz eines Systems zugunsten oder zu Ungunsten eines anderen. Also Luhmann sagt nicht, okay, ich habe hier Jura studiert, deswegen ist das Rechtssystem irgendwie das Wichtigste. Nein, sondern alle sind gewissermaßen gleichberechtigt. Ein allerletzter Punkt, und dann komme ich auch zum Schluss. Wenn Luhmann von System und Kommunikation, von Codes und Programmen, Medien und Funktionen spricht, so wird implizit deutlich, dass es ihm nicht um Subjekte geht. Das ist ein wirklich wichtiger Punkt. Es geht ihm nie um Subjekte, um Menschen. Es gibt hier keine Individuen, keine Subjekten, keine Menschen, sondern nur Beobachter und Beobachtete. Und das muss man sich klar machen, also wirklich auch vor Augen führen. Es geht niemals darum, den Menschen als Modell für das Funktionieren eines Systems einzusetzen oder das Subjekt als Modell der Kommunikation. Das ist nicht der Punkt. Es gibt hier ein Denken, es liegt hier ein Denken vor, das den Menschen komplett in die Umwelt verbannt. Für Systeme sind Menschen Umwelt. Und das ist das, was Luhmann auch zu denken versucht. Und deswegen ist er auch im Übrigen kritisiert worden. Ich habe versucht, Ihnen diese relativ abstrakten und allgemeinen Vorstellungen der Systemtheorie nahezubringen über den Zettelkasten und über bestimmte Grundannahmen und Grundideen. Ich habe natürlich nur ganz wenige allgemeine Dinge sagen können von diesem, wie ich finde, auch sehr eindrucksvollen und auch eleganten begrifflichen Instrumentarium. Lesen Sie das, es ist wirklich spannend. Ich habe nicht über den Medienbegriff gesprochen und so weiter. Das ist alles, Liebe ist für ihn zum Beispiel ein Medium. Das ist dann alles Ihrer Lektüre vorbehalten. Und ich habe auch nicht über Autopoiesis und über Reentry und verschiedene andere Dinge. All das können Sie lesen oder werden Sie lesen, wenn Sie Luhmann lesen oder auch eine der Einführungen. Ihnen noch eine schöne Woche. Ich gehe jetzt aus der PowerPoint raus und gehe noch auf Ihre Fragen ein. Ja, also Luhmann Zettelkasten, das war die Frage. Luhmann Zettelkasten enthält nicht nur Aufschriebe von Buchinhalten, sondern eigenen Gedanken. Es enthält beides. Also das heißt, die Zettel, bei den Zetteln ist alles Mögliche drauf. Das sind Exzerpte, aber auch seine eigenen Notizen. Und die gehen immer ein bisschen durcheinander. Und wenn Luhmann beispielsweise ein Buch exzerpiert hat, dann konnten daraus verschiedene Zettel hervorgehen, die nicht nur an einem Ort dann ihren Platz im Zettelkasten fanden, sondern auch an verschiedenen. Das ist das Entscheidende. Es wurde immer wieder neu approvientiert. Zufälle, wie gesagt, sind Teil des Systems. Also das System, ein Zettelkasten, produziert am Ende gewissermaßen notwendig Zufälle und diese Zufälle führen dazu, dass es auch Überraschungen gibt. Ansonsten wäre alles schon von vornherein kalkuliert. Könnte man die Systemtheorie nicht auch gut auf Systeme in Post-Detektivgeschichte beziehen? Die Antwort lautet ja, bestimmt. Müsste ich nochmal machen. Ich denke darüber nach. Könnten Sie auch machen und mir einen Vorschlag machen? Wäre ich gespannt. Stimmt aber, weil wir dort zwei unterschiedliche Systeme haben, die auch jeweils unterschiedlich funktionieren und dementsprechend bestimmte Dinge wahrnehmen und andere nicht und als Filter funktionieren. Es gibt keine Folien, das ist doof, weil ich hatte gedacht, sie seien da, aber ich lade sie dann gleich hoch. Also das heißt, sowohl für letzte Woche und die gibt es dann gleich, ich lade sie gleich hoch. Gibt es noch weitere Fragen? Nein? Dann sage ich herzlichen Dank, wünsche Ihnen eine gute Woche mit etwas Glück scheint ja gleich noch die Sonne und Sie können noch ein bisschen in den Schnee, aber passen Sie auf, es ist sehr glatt. Ich war eben mal kurz draußen, fallen Sie nicht hin. Und ansonsten wissen Sie ja, wie Sie zu arbeiten haben, nämlich wie Niklas Luhmann, 8:30 Uhr bis 23 Uhr schreiben. Nehmen wir ihn als Vorbild oder auch nicht. Es gibt ein Leben auch nach Niklas Luhmann. Danke und bis nächste Woche.